Werbung.
Einige von euch wissen ja, dass ich ein absoluter Fan von Porridge bin. Dank Koro habe ich jetzt auch erstmal einige Zeit für leckeres Frühstück vorgesorgt. Koro ist meine persönliche Favorite-Online-Drogerie, denn dort bekomme ich haltbare Lebensmittel wie Haferflocken und Trockenfrüchte in Großpackungen, sodass sogar noch weniger Verpackungsmüll entsteht.
Genau, Koro hat eine riesige Auswahl an Produkten wie Superfoods, Nussmus, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmischungen, Bars, Riegel und Energy Balls und vieles mehr. Ich für meinen Teil bin ja nicht so der große Frühstücker, weil es bei mir morgens immer etwas stressig zugeht. Aber dafür hat Koro auch was am Start. Ich persönlich feiere unheimlich den Proteinball Brownie. Ein schneller Snack, der in jede Hosentasche passt und dir ein bisschen Power gibt, wenn nicht so Zeit für ein großes Frühstück ist. Und super lecker sind die Energy Balls, die es in verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt, obendrein auch noch. Wir suchen uns unsere Werbepartner ja immer recht gut aus und achten hierbei neben der Qualität der Produkte auch auf die Transparenz des Unternehmens. Bei Koro hat all dies im positiven Sinne zugetroffen. Die Website ist übersichtlich strukturiert und alle Preise und Inhaltsstoffe der Produkte genau beschrieben. Ich habe mich auf Anhieb gut zurechtgefunden und das will was heißen.
Wenn ihr Koro auch mal ausprobieren wollt, dann besucht sie doch gerne mal auf ihrer Webseite www.korodrogerie.de. Damit ihr beim Probieren noch ein bisschen Geld sparen könnt, haben wir euch noch einen 5% Rabattcode klargemacht. Mit dem Code ALLEJAHRE, also ALLEJAHRE, alles groß oder klein geschrieben, ist völlig egal, spart ihr 5% auf eure Bestellung. Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern und beim Bestellen.
In den Shownotes findet ihr den Link, der euch direkt zu Koro führt, sowie den Gutscheincode.
Werbung beendet.
Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen, entspannten Sonntag, alles das, was ich jetzt gerade so nett bin. Also gut, schön bin ich ja sowieso, aber irgendwie leicht unentspannt, also ich muss gleich dringend mal entspannen.
Ja.
Diesbezüglich ladet euch den Fall dann einfach runter, wir würden euch hier einen Link präsentieren und dann könnt ihr da mal durchgucken. Ja, sagen wir hier im Westerwald.
Der wird jetzt schön eingelesen, so wie immer. Zum Anfang haben wir noch zwei kleine Punkte zu erwähnen. Der eine Punkt ist, wir bekommen ja von euch sehr viele Fallvorschläge und darüber freuen wir uns auch immer wahnsinnig. Die tragen wir uns dann auch immer ganz artig in unsere dafür vorgesehene Fallvorschläge-Tabelle ein. Und jetzt geht es darum, dass ein paar von euch dann ab und zu nochmal schreiben und sagen, hey, vergiss bitte meinen Fall nicht oder warum ist denn mein Fall nicht vorgekommen, wenn wir dann das entsprechende Jahr gezogen haben. Ihr müsst wissen, wir bekommen ja mehrere Fallvorschläge eingesendet und das heißt, selbst wenn wir euer Jahr ziehen, kann es natürlich sein, dass sich dann auch noch mehrere Fälle im Rennen befinden und dementsprechend müssen wir uns ja dann auch entscheiden, welcher Fall jetzt beispielsweise die meisten Quellen bieten kann, welcher am besten zu erzählen ist oder welcher noch nicht zum 100. Mal aufgearbeitet wurde. Wir gucken ja auch immer, dass wir im bestmöglichsten Fall einen Fall raussuchen können, der jetzt noch nicht so häufig behandelt wurde oder bei dem wir dann einen großen Mehrwert mit reinbringen können.
Ja, natürlich darf man halt auch nicht vergessen, dass wir ja selbstverständlich auch nach Fällen gucken. Also es ist ja nicht so, dass wir das da nur abarbeiten im Prinzip, was dann da drauf ist. Wir gucken natürlich auch selbst und es gibt ganz viele verschiedene Faktoren, warum man einen Fall machen kann oder auch warum man sagen kann, okay, das passt gerade nicht so. Deswegen, also wenn euer Fall da jetzt noch nicht dran war, nicht enttäuscht sein, das wird nicht vergessen. Oder sowas, wir haben das wirklich alles aufgeschrieben, nur manchmal ist es halt so, dass sich ein anderer Fall dann einfach besser eignet und deswegen nehmen wir den dann.
Genau. Und einen zweiten Punkt, den ich sehr interessant finde, ich habe von Spotify die Benachrichtigung bekommen, also Spotify for Podcasts, dass jetzt die Kommentarfunktion komplett neu überarbeitet wurde und wir in Zukunft sogar auf Kommentare antworten können. Das war bislang nicht möglich. Jetzt ist aber die Frage, wann und wo? Weil ich sehe die Kommentare schon und könnte theoretisch schon darauf antworten. Aber wenn ich jetzt als Endkunde selber Spotify nutze, sehe ich noch keine Funktion, dort kommentieren zu können. Bislang war das ja immer möglich bei diesem Reiter, wie fandest du diese Folge? Aber anscheinend wird es in Zukunft möglich sein, generell eine Podcast-Folge zu kommentieren. Und auf diese Funktion bin ich sehr gespannt. Schaut gerne mal, ob bei euch diese Funktion schon existiert und schreibt uns auch gerne dann ein Feedback. zu dem Fall. Dass wir natürlich vielleicht nicht jeden Kommentar dann halt auch einzeln beantworten können, ist vielleicht klar. Übrigens auch dazu erwähnt, man muss die Kommentare trotzdem noch händisch freigeben. Also die werden nicht sofort erscheinen, sondern müssen händisch freigegeben werden.
Okay, dann würde ich sagen, fangen wir so langsam mal an, weil ich habe ein bisschen was vor mir.
Dann lehne ich mich jetzt zurück und lausche ergriffen.
Okay, bevor wir starten, habe ich eine Triggerwarnung. Im heutigen Fall geht es um den Mord an einem Kind. Wer das nicht hören kann, der sollte mal eine Pause machen. Einige Namen habe ich geändert. Es ist ein schöner Tag in den Straßen der 5000-Seelen-Gemeinde Rotheim-Bieber. In den kleinen Straßen des Ortes sind die fleißigen Eigenheimbesitzer emsig dabei, ihre Gärten zu pflegen und natürlich, wie es sich am Wochenende gehört, die Straße vor dem Haus zu kehren. Trotz des routinemäßigen Treibens ist die Stimmung getrübt. Seit 2 Tagen ist Julia nun schon verschwunden. Allen hier fehlen darüber die Worte. Einzig die Bewunderung für die tapferen Eltern, die in einem Pressestatement die möglichen Entführer ihrer Tochter herzzerreißend anflehten, ihr Kind wieder zurückzubringen, herrscht bei den Freunden und Nachbarn vor. Viele haben die Worte des verzweifelten Vaters noch immer in ihren Ohren. An den Entführer Julias. Julia ist unser Ein und Alles. Du hast unsere liebe Julia an dich genommen. Du weißt, wie sehr Julia uns vermisst. Gib uns bitte Julia zurück. Versuche, dich in unsere Lage zu versetzen. Gib dir einen Ruck und setz sie irgendwo unbemerkt ab. Gib uns dann bitte, wenn du kannst, eine Nachricht, wo wir sie finden können. Sehr zum Missfallen einiger Dorfbewohner hat sich auch ein Kamerateam unter die Einwohner gemischt. Die Reporter haben es sich zur Aufgabe gemacht, Stimmen aus der Bevölkerung bezüglich Julias Verschwinden einzusammeln. Einige Einwohner halten dies für unangebracht und lehnen ein Interview ab. Wieder andere sind der Meinung, bei der Gartenarbeit nicht passend angezogen zu sein, um sich abends in der Hessenschau oder anderen Formaten dem Fernsehpublikum zu präsentieren. »Dürfen wir Sie ganz kurz um eine Stellungnahme bitten?«, fragt die Reporterin einen jungen Mann, der gerade fleißig dabei ist, den Eingang seines Hauses zu fegen. »Ja, ich bin mitten beim Kehren«, antwortet der Mann und grinst dabei freundlich. »Moment, wir nehmen auf«, antwortet die Reporterin leicht hektisch. »Jetzt hat die Polizei schon ganz viele Spuren und Hinweise und der Mörder ist immer noch auf freiem Fuß. Was haben Sie dabei für ein Gefühl?«, will die Reporterin wissen. Die Miene des jungen Mannes ändert sich nach einer Millisekunde des Innehaltens schlagartig in ein betroffenes Gesicht. »Ja, kein gutes. Ich habe auch eine kleine Tochter. Die ist zwar jetzt erst 5 Monate alt, aber trotzdem macht einen das schon nachdenklich. Man hat schon irgendwie Angst.« »Vielen Dank«, antwortet die Reporterin. Der versteinerte Blick des Mannes ändert sich erneut schlagartig zu einem breiten und fast schon erleichternden Grinsen. So breit und klar, dass es in der Situation mehr als nur unangebracht erscheint. Es wirkt so, als hätte der besorgte Familienvater gerade eine Maske von seinem Gesicht gerissen. Und das ist auch so. Denn der fleißige Eigenheimbesitzer, der in großer Sorge um Julia und um seine eigene kleine Tochter ist, weiß ganz genau, was mit Julia geschehen ist. Er ist ihr Mörder. Aber von Anfang an. Am 29. Juni 2001 macht sich die 8-jährige Julia Hose auf den Weg zum nahegelegenen Kinderspielplatz. Die Grundschülerin, die nebenbei auch noch ein riesen Mickey-Maus-Fan ist, hat Schulferien und freut sich, den Tag mit ihren Freunden beim Spielen auf dem Spielplatz zu verbringen. Sorgen um ihre Tochter machen sich Papa Bernd und Mutter Irene dabei eher wenig. Der Spielplatz liegt nur ein paar Meter von der Wohnung der Familie entfernt und ohnehin kennt in der kleinen Siedlung fast jeder jeden und man achtet selbstverständlich auch auf die Kinder des anderen. Außerdem befindet sich die Familie gerade ohnehin im Umzugsstress. Und so sind Bernd und Irene froh, dass sich Julia alleine beschäftigt und sie sich in aller Ruhe dem Wohnungswechsel widmen können. Während Irene in der alten Wohnung fleißig Kisten packt, bringt Bernd die neue Wohnung für die Familie auf Vordermann. Als Julia mit ihrem blauen Donald Duck Rucksack am Spielplatz angekommen ist, spielt sie vergnügt mit ihren Freunden, bis diese von ihrer Mutter abgeholt werden. Julia will noch nicht nach Hause und bleibt noch ein wenig alleine auf dem Spielplatz. Gegen 17.30 Uhr wird sie noch von einem der Anwohner dort gesehen. Danach ist sie verschwunden. Da die Eltern denken, dass Julia beim jeweils anderen ist, fällt ihr Verschwinden erstmal niemandem auf. Als die Familie aber dann gegen Abend zusammenkommt, sind alle sehr erschrocken. Ihre Julia ist wie vom Erdboden verschluckt. Besorgt melden sich die Eltern wenig später bei der Polizei. Diese nimmt sofort die Ermittlungen auf und schaltet auch gleich die Medien ein. In einer Pressekonferenz, in der, wie schon vorher erwähnt, auch Julias Eltern zu Wort kommen, wird unter anderem eine kurze Personenbeschreibung von Julia sowie einige Fotos an die Medienvertreter übergeben. Eine erste Suchaktion startet noch in der Nacht. Julia trug bei ihrem Verschwinden einen Badeanzug sowie ein langes weißes Shirt mit dem Aufdruck des Films 101 Dalmatiner. Auch der blaue Donald Duck Rucksack wird den Pressevertretern gezeigt. Das Medienecho ist gewaltig. Schon während der Pressekonferenz werden Suchtrupps gebildet und das Gebiet um den Spielplatz weiträumig abgesucht. Aber von Julia fehlt weiterhin jede Spur. Um noch mehr Effektivität in die Suche zu bringen, startet wenig später der bisher größte dagewesene Rettungshundeeinsatz der deutschen Geschichte. Etliche Hilfsorganisationen bringen ihre Hochleistungsschnüffelnasen ins Biebertal, um die kleine Julia so vielleicht zu finden. Um einen noch größeren Suchradius abdecken zu können und somit auch das unwegsame Waldgebiet durchkämmen zu können, wird sogar die Reiterstaffel der hessischen Polizei eingesetzt. Zu diesem Zeitpunkt gehen die Ermittler noch wohlwollend davon aus, dass sich Julia schwer verletzt habe und irgendwo im Suchareal hilflos auf ihre Retter wartet. Ebenso geht die Polizei diversen Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Aber diese bleiben leider ohne nennbaren Erfolg. Am 4. Juli gegen 5 Uhr morgens, einen Tag nachdem die Beamten schweren Herzens die Suche nach Julia abgebrochen haben, geht bei der Rettungsleitstelle der Notruf eines Fahrradfahrers ein, der einen brennenden Stapel mit Schnittholz im Wald von Ilmstadt-Niddertal meldet. Da die Leitstelle sofort von Brandstiftung ausgeht, schickt sie sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei zum Brandort. Die Einsatzkräfte finden den Brandherd und haben das Feuer schnell unter Kontrolle und gelöscht. Als sich der Rauch lichtet, fällt ihnen zum einen auf, dass der Holzstapel ca. einen halben Meter heruntergebrannt ist. Zum anderen scheint irgendetwas darauf verbrannt worden zu sein. Die anfängliche Vermutung, dass es sich um einen Tierkadaver handelt, wird schnell von der traurigen Gewissheit abgelöst, dass es sich um die verkohlten Überreste einer Kinderleiche handelt. Die örtliche Polizei verständigt umgehend die Kripo. Diese nimmt gemeinsam mit dem LKA die Ermittlungen noch vor Ort auf. Mitarbeiter der Spurensicherung stellen den Brand- bzw. Leichenfundort nach jeglichen Art von Spuren auf den Kopf. Zeitgleich wird die Leiche in die Gerichtsmedizin der Uni Gießen gebracht. Um möglichst schnell Gewissheit zu bekommen, ob es sich bei der Kinderleiche um die vermisste Julia handelt, fahren die Beamten des LKA direkt mit in die Uniklinik. Die Brandermittler der Feuerwehr können mit Sicherheit sagen, dass die Leiche quer auf den Holzscheiben platziert wurde und dass Benzin als Brandbeschleuniger verwendet wurde. Weniger leicht geht die Arbeit der Spurensicherung von der Hand. Aufgrund des unwegigen Geländes sowie den Löscharbeiten der Feuerwehr ist die Suche nach Spuren mehr als beschwerlich. In der Nähe des Holzstapels werden schließlich einige Knochenteile sowie ein Teil des knöchernen Schädels gefunden. Um wirklich nichts außer Acht zu lassen, nehmen die Spurensicherer Proben von jedem Holzscheit des Stapels in der Hoffnung, dass der Täter sie vielleicht berührt hatte, um die Leiche zu platzieren. Bei einer weiteren Sichtung des Brandorts finden die Ermittler dann schließlich die verbrannten Teile von Handschellen sowie einen Blattniederhalter aus Metall. Ebenso wird ein verkohltes Stück Papier gefunden. Bei der näheren Prüfung des Papiers stellen die Ermittler fest, dass es sich um ein verbranntes Stück eines Mickey-Maus-Sonderheftes handelt. Ein Heft, welches Julia nach Rücksprache mit ihren Eltern in ihrem Rucksack hatte. Nahezu zeitgleich bestätigt ein DNA-Abgleich, was alle schon befürchteten. Bei der Kinderleiche handelt es sich um die Leiche der kleinen Julia. Die Todesursache wird bei der Obduktion ebenfalls sicher benannt. Julia starb an den Folgen einer Schädelfraktur, verursacht durch einen flächigen Gegenstand, wie zum Beispiel ein Brett oder ein Kantholz. Anhand des Mageninhaltes können die Gerichtsmediziner auch den ungefähren Todeszeitpunkt bestimmen. Dieser wird auf den frühen Abend des Verschwindens terminiert. Indes geht die Suche am Leichenfundort weiter. Aus den genommenen Proben können die Ermittler in mühseliger Kleinarbeit Kleidungsreste sicherstellen. Ob sie ausschließlich von Julia oder auch von ihrem Mörder stammen, wird noch zu prüfen sein. Gerade die Extrahierung von DNA ist aufgrund der Auffindersituation der Leiche mehr als schwierig. Sicher kann allerdings schon mal gesagt werden, dass keine Spermaspuren gefunden wurden. Auch die Umkreissuche um den Fundort wird fortgesetzt. Aber außer ein paar wilder Müllkippen, die nichts mit dem Fall zu tun haben, finden die Ermittler leider nichts Verwertbares. Als Julia nach 12 Tagen beerdigt wird, dokumentieren die Mitglieder der 12-köpfigen Soko dies per Video, um nach auffälligen Personen Ausschau zu halten. Auch werden Tankstellen befragt, ob jemand zur fraglichen Zeit einen Benzinkanister aufgefüllt hat. Umliegende Kliniken werden nach Personen mit auffälligen Brandverletzungen geprüft. Und sogar die Apotheken in der Nähe werden befragt, ob sich jemand zur fraglichen Zeit größere Mengen an Brandsalbe oder ähnlichem gekauft hat. Diese Befragungen verlaufen leider negativ. Zeitgleich meldet sich ein Arbeitgeber bei der Polizei, dessen Angestellter sich in seinen Augen verdächtig verhalten hat. Der in der Sexualstraftäterkartei geführte Detlef B. bat einige Tage nach dem Leichenfund seinen Chef zu bezeugen, dass er am Tattag länger in der Firma war, falls die Polizei ihn befragen würde. Dem Chef kam diese Bitte allerdings so komisch vor, dass er Detlef bei der Polizei meldete. Die Ermittler zögern nicht lange und nehmen Detlef B. fest. Ebenso wird seine Wohnung durchsucht. Ein Fund in einem Nebenraum der Wohnung lässt den Ermittler dann aufhorchen. Sie finden einen Ordner mit Berichten und Fotos von entführten Kindern. Der anfänglichen Freude über den Ermittlungserfolg folgt leider schnell Ernüchterung. Detlef B. war zwar nicht mehr auf seiner Arbeitsstelle, aber er hatte zum fraglichen Zeitpunkt eine weiter entfernte Tankstelle besucht, um dort neben dem Kauf von Zigaretten und Schokoriegeln auch sein Auto zu betanken. Eine entsprechende Quittung hierfür kann er vorlegen. Die Ermittler lassen Detlef B. daraufhin wieder vom Haken und die Suche geht weiter. Am 13. Juli wird der Fall bei Aktenzeichen XY vorgestellt und danach erhalten die Mitglieder der SOKO einen außergewöhnlichen Anruf. Ein Privatermittler aus Köln bittet um einen Termin und übergibt den Ermittlern im Zuge dessen zwei Plastiktüten. Deren Inhalt hat er bei einer akribischen Suche an den Straßenrändern rund um den Fundort der Leiche gefunden. Beim Inhalt handelt es sich um eine Spielzeugwasserpistole in Form eines Krokodils, eine leere Zigarettenschachtel, einem Stück blauen Stoff und ein paar gebrauchter Latexhandschuhe. Gefunden hat der Privatermittler die Sachen an einer Kreuzung ca. 500 Meter vom Fundort entfernt. Die Proben werden dankend angenommen und unmittelbar vom LKA untersucht. Ein Foto von der Wasserpistole wird auch Julias Eltern gezeigt. Sie können sich nicht daran erinnern, dass ihre Tochter eine solche Wasserpistole besessen hat. Julias Schulfreunde allerdings schon. Der Versuch, DNA von der Wasserpistole sicherzustellen, scheitert allerdings, da die Technik 2001 noch nicht so weit ist. Vielmehr kann das Labor allerdings mit den Latexhandschuhen anfangen und DNA sicherstellen. Nach Abgleich mit der noch jungen DNA-Kartei des LKA verläuft diese allerdings negativ. Dennoch sind sich die Leiter der SOKO nun sicher, dem Täter ein gutes Stück näher gekommen zu sein. Sie bitten das Innenministerium und zusätzliche Beamte, um die SOKO zu verstärken. Die Antwort ist so klar wie ermutigend. Sagt, wie viele Leute ihr braucht, macht eine Aufstellung und dann sind die morgen da. Und so ist es dann auch. Schon am nächsten Tag verstärken 18 weitere Polizeibeamte die SOKO und die Ermittlungen gehen motiviert weiter. Einer der Schritte, den Täterkreis einzugrenzen, ist, die Fotos von Radaranlagen im Umkreis des Leichenfundortes zu überprüfen. Vielleicht wurde der mögliche Täter von einem Blitzer erfasst. Hierfür warten schon mehrere Schuhkartons mit Blitzerfotos darauf, von zwei Beamten der SOKO durchgesehen zu werden. Als einer der Beamten den SOKO-Leiter fragt, womit er und sein Kollege denn beginnen sollen, zieht der SOKO-Leiter willkürlich ein Foto aus dem Stapel. Hier, fangt mit der da an. Der hat das Nummernschild GITV. TV könnte für Tatverdächtiger stehen, scherzt der SOKO-Leiter. Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnt, ist, dass er das Foto von Julias Mörder in den Händen hält. Der betreffende Herr ist am fraglichen Abend um 23.10 Uhr mit seinem VW Passat in der Gemeinde Heldenbergen mit 59 Stundenkilometer geblitzt worden. Die Ermittler beginnen mit ihrer Arbeit und ermitteln den Namen sowie die Adresse des Mannes, der sich als Thorsten V. herausstellt. Hier ein paar Infos zu ihm. Thorsten V. ist 35 Jahre alt, verheiratet und Vater einer 5 Monate alten Tochter. Der kaufmännische Angestellte arbeitet in der Verwaltung der Uniklinik Gießen. Was die Ermittler erst beim Aufsuchen seiner Meldeadresse in Kleinlinden herausfinden, ist, dass Thorsten V. schon seit einigen Monaten umgezogen ist. Und seine neue Adresse macht ihn dann gleich noch verdächtiger. Er wohnt mit seiner Frau und seiner Tochter in unmittelbarer Nähe des Kinderspielplatzes, von dem Julia verschwunden ist. Der leitende Ermittler hierzu später: Man muss den Zufall neu definieren. Es gibt nämlich wirklich Zufälle. Aber das hier ist kein Zufall. Zwei Mitglieder der SOKO suchen Thorsten V. an seiner Arbeitsstelle in der Uniklinik Gießen auf. Sie lassen sich Thorsten V., nachdem sie ein kurzes Gespräch mit seinem Vorgesetzten geführt haben, in einen der Besprechungsräume bringen und stellen sich als Mitglieder der Kriminalpolizei vor. Nachdem dies geschehen ist, bekommt Thorsten für einen kurzen Moment einen so heftigen Schweißausbruch, dass ihm der Schweiß von Stirn und Nase auf sein Shirt tropft. Dieser Zustand hält allerdings nur kurz an. Danach stellt er sich routiniert und fast schon ruhig den Fragen der Ermittler. Thorsten V. gibt an, dass er am Tatabend sein Auto ein wenig eingefahren hätte und außerdem noch an einem Bankautomaten sowie an der Tankstelle gewesen sei. Auch die Bitte der Ermittler, sein Auto zur kriminaltechnischen Untersuchung zur Verfügung zu stellen, willigt er ein. Bei dieser Untersuchung fällt den Ermittlern auf, dass der schon einige Jahre alte VW Passat von Thorsten V. von innen so sauber wie ein Neuwagen ist. Ebenso zieht ein auffälliger Zitronenduft durch das Fahrzeug. Bei der Untersuchung des Fahrzeugs, in der unter anderem auch ein Leichenspürhund zum Einsatz kommt, finden die Beamten allerdings leider nichts Verdächtiges. Lediglich der Zustand des Fahrzeugs gibt ihnen Rätsel auf. Auf den Zitronenduft angesprochen, gibt Thorsten V. an, dass dieser von seiner neuen Bassbox, die er vor kurzem eingebaut hatte, herrühren würde. Nachdem die Beamten in Erfahrung gebracht haben, wo Thorsten V. die Box erworben hat, fahren sie sogar zu dem Geschäft und riechen an baugleichen Modellen. Mit dem erwarteten Ergebnis, dass diese selbstverständlich nicht nach Zitronenduft riechen. Es wird nicht die einzige Lüge bleiben, die Thorsten V. den Ermittlern aufdicht. Sein Auto hatte er jedenfalls kurz zuvor professionell reinigen lassen. Die mittlerweile auf 70 Mann angewachsene Soko Julia ist sich allerdings einig. Thorsten V. ist ihr Hauptverdächtiger und sie wollen ihn nicht so schnell vom Haken lassen. Bezüglich seines Alibis zur Tatzeit gibt Thorsten V.'s Ehefrau zu Protokoll, dass sie um 17.45 Uhr nach Hause gekommen sei und ihren Mann alleine zu Hause angetroffen habe. Da die Beweislage für eine Hausdurchsuchung noch zu schwach ist und die Ermittler Thorsten V. ohne handfesten Grund in dem kleinen Ort nicht diskreditieren wollen, entscheiden sie sich zunächst für eine Überwachung der Kommunikationsmittel. Mittels Beschluss der Staatsanwaltschaft werden Thorsten V.'s Privatanschluss, die Handys der Familie sowie sein Anschluss auf der Arbeit überwacht. Hierbei fällt den Ermittlern auf, dass ihr Verdächtiger vor dem Mord an Julia diverse Male Aktienkurse über eine gebührenpflichtige Hotline abgefragt hatte. Nach dem Tattag riss das allerdings ab. Und noch etwas finden die Ermittler raus. Das Alibi, welches ihm Thorstens Ehefrau gegeben hatte, ist falsch. Am Tattag hat Thorsten V. nämlich schon um 12 Uhr Feierabend gemacht und sich im Anschluss mit einem Bekannten in seiner Stammkneipe betrunken. Seine Ehefrau war in dieser Zeit bei ihren Eltern. Und das war sie auch nur, als Thorsten V. gegen 17.30 Uhr sichtlich angetrunken sein Auto vor dem Haus parkte. Hierbei wurde er von einem Nachbar beobachtet. Jetzt ist es für die Ermittler an der Zeit, einen Hausdurchsuchungsbeschluss zu erwirken. Die geplante Durchsuchung soll am 6. August 2001 stattfinden. Hierfür sollen Mitglieder der Soko Thorsten V. unangekündigt von seiner Arbeitsstelle abholen und ihn zu sich nach Hause bringen. Doch es kommt alles ganz anders. Thorsten V. meldet sich für diesen Tag krank. Als sich die Beamten quasi schon entschieden haben, den Einsatz zu verschieben, geht ein Notruf bei der Feuerwehr ein. In einem Haus in Rotheim-Bieber ist aufgrund einer Verpuffung ein Keller in Brand geraten. Es ist das Haus von Thorsten V. Der krankgeschriebene Hauptverdächtige hat bei dieser Verpuffung schwerste Verletzungen erlitten. Circa 80% von Thorsten V.'s Körper weisen schwere Verbrennungen auf. Er wird auf dem schnellsten Weg in eine Spezialklinik gebracht. Die Überlebenschancen stehen laut Ärzten bei 50% und eine Vernehmung ist selbstverständlich nicht möglich. Der Brand ist nach Einschätzung der Brandermittler durch das Entzünden von Benzindämpfen im geschlossenen Kellerraum entstanden. Warum Thorsten V. mit Benzin im Keller hantiert hat, ist bis dato unklar. Die Mitglieder der Soko beginnen mit einer Hausdurchsuchung. Hierbei stellen sie in dem gut eingerichteten und gepflegten Einfamilienhaus auf den ersten Blick keine Besonderheiten fest. Eine Sache wirkt jedoch verdächtig. Von einem Raum im Obergeschoss des Hauses kann man durch ein Dachfenster genau auf den Spielplatz schauen, von dem Julia verschwunden ist. Auf der Fensterbank steht ein Aschenbecher mit vielen Zigarettenkippen. Thorsten V. scheint hier also öfters zu stehen und auf den Spielplatz zu schauen. Ebenso finden die Ermittler eine große Sammlung von Mickey-Maus-Heften und eine Tasche mit Pornozeitschriften und Videos. Die Polizei setzt nun zwei Leichenspürhunde ein, die nacheinander durch das Haus geführt werden, um so ganz sicher zu gehen, dass nichts übersehen wird. Beide Hunde zeigen unabhängig voneinander in einem Schrank im Keller an, dass hier eine Leiche gelegen haben könnte. Und das ist nicht das einzige Rätsel, welches der Keller den Ermittlern aufgibt. In dem penibel ordentlichen Kellerraum, an dem jedes Werkzeug seinen eigenen Platz und sein eigenes bedrucktes Namensetikett hat, liegen auf dem Boden die angekohlten Reste eines Teppichs. Schon auf den ersten Blick ist klar, dass der Teppich hier nicht hingehört, da er zu groß für den Raum ist und das Öffnen und Schließen der Tür erschwert. Bei genauerem Hinsehen und Hinriechen ist festzustellen, dass der Teppich in Benzin getränkt ist. Die Soko eröffnet der Ehefrau von Thorsten V., dass sie ihn für den Mörder von Julia halten. Diese Nachricht nimmt die Ehefrau ungläubig und ablehnend auf. Bei späteren Besuchen im Krankenhaus wird sie ihren im Koma liegenden Mann beschwören, zu schweigen. Um Thorsten V. aber endgültig als Täter anklagen zu können, fehlen den Ermittlern immer noch handfeste Beweise. Diese Tatsache bedeutet noch einmal Schwerstarbeit für die Mitarbeiter der Kriminallabore. Aber ihre harte Arbeit soll sich auszahlen. Während ein Team aus Hautresten der Hände, die Thorsten V. bei der Verpuffung heller abgerissen wurden, Fingerabdrücke rekonstruieren kann, schafft ein anderes Team es nachzuweisen, dass das vom Privatermittler gefundene Stoffstück von einem Kissenbezug aus Thorsten V.'s Haus stammt. Den größten Coup schaffen allerdings die DNA-Experten des LKA. Ihnen gelingt es, aus zwei stecknadelkopfgroßen Bluttropfen, die sie auf einem Stück des verkohlten Teppichs finden, die DNA der ermordeten Julia nachzuweisen. Diese Info sowie die Meldung, dass sich auf den gefundenen Latex-Handschuhen die DNA von Thorsten V. befindet, geht am 16.08.2001 bei der Soko ein. Die Ermittler konfrontieren Thorsten V., der mittlerweile in das Gefängniskrankenhaus Kassel verlegt wurde, mit ihren Erkenntnissen und den Vorwürfen. Er streitet jedoch alles ab und möchte keine Angaben machen. Auf die Frage hin, ob er sich an den Tag vor seinem Unfall erinnert, sagt er allerdings ja. Was als nächstes folgt, ist ein bizarres Schauspiel. Um zu beweisen, dass sein Mandant nicht verhandlungsfähig ist, führt sein Rechtsanwalt Thorsten V. der Öffentlichkeit in einem TV-Interview vor. Der Plan soll aber nicht aufgehen. Die Ärzte des Krankenhauses erklären Thorsten V. für voll verhandlungsfähig. Und so wird er am 6. November 2002 in einem Spezialrollstuhl und in Begleitung zweier Sanitäter zum Prozessauftakt ins Landgericht Gießen gebracht. Mit Sonnenbrille und tief ins Gesicht gezogener Kapuze wird Thorsten V. in den Verhandlungssaal gebracht. Auch bei der Verhandlung streitet Thorsten V. alles ab und schweigt zu den Vorwürfen. Am 20. Mai 2003 dann das Urteil. Thorsten V. wird wegen Mordes an der kleinen Julia zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Aufgrund seines Gesundheitszustandes verzichtet die Staatsanwaltschaft auf die Beantragung der besonderen Schwere der Schuld. Thorsten V. nimmt das Urteil regungslos zur Kenntnis. Auf freien Fuß wird er dennoch nie wiederkommen. Am 20.03.2022 stirbt er in einem Wetzlarer Krankenhaus.
Okay, das heißt, er hat also auf jeden Fall 19 Jahre im Gefängnis gesessen.
Ja.
Wurde zur lebenslangen Haft verurteilt. Das heißt, er hätte ja rein theoretisch nach 15 Jahren schon den ersten Antrag stellen können. War dann aber wohl nicht erfolgreich.
Ja, oder er hat einfach keinen gestellt, weil das Problem ja halt bei ihm auch war, dass er ja nach diesem Brand wirklich pflegebedürftig war. Ja, also der ist ja, das hat auch der Richter in seiner Urteilsbegründung gesagt, dass es interessant wäre, dass ein Mensch, der jetzt ein Leben lang auf die Hilfe der Gesellschaft angewiesen ist, diese Gesellschaft nicht aufklärt, was genau passiert ist.
Ja, das wollte ich auch fragen. Also er hat ja scheinbar dazu komplett geschwiegen, aber kam jetzt im Nachhinein auch gar nicht irgendwie raus, was das Mordmotiv war. Du sagtest auch, Spermaspuren wurden zum Glück nicht gefunden. Aber weißt du, ob das jetzt eine Sexualstraftat war, also aus den Motiven heraus? Oder ich meine, er hatte selber eine Tochter und das ist für mich das Schreckliche. Er war selber Familienvater. Ich kann das so gar nicht nachvollziehen, wie man zu solch einem Mensch werden kann.
Also es wird davon ausgegangen, wie gesagt, er hat das mit ins Grab genommen, dass er die Julia angesprochen hat, wohl auch mit Hilfe von diesen Mickey-Maus-Heften ins Gespräch gekommen ist mit ihr, sie dann in sein Haus gelockt hat und sie dann wohl bestimmt in irgendeiner Form bedrängt hat, Julia sich vielleicht zur Wehr gesetzt hat, geschrien hat und er sie dann erschlagen hat. Was so indirekt aus Berichten hervorgeht, ist, dass danach keine sexuellen Handlungen an dem Mädchen vorgenommen wurden.
Und diesen Teppich hat er dann wohl genutzt, um ihre Leiche dann halt darin einzuwickeln und wegzuschaffen?
Ja, er hat die Leiche damit weggeschafft und hat den Teppich aber wieder mit zurückgenommen. Und der Teppich war ja immer noch heftig in Benzin getränkt. Hat dann in dem geschlossenen Kellerraum Dämpfe abgegeben und die Brandermittler gehen davon aus, der hat eine Gasheizung gehabt. Und in dieser Gasheizung brodelt so eine ewige Flamme, ist da drin, so ein kleines Flämmchen. Und dieses Flämmchen hat aller Wahrscheinlichkeit nach das Benzin entzündet.
Und ich dachte, er wollte mit Absicht den Teppich verbrennen, um die Spuren zu vernichten.
Nein.
Aha, dann war es halt wirklich mehr oder weniger ein Unfall.
Ja, das war ein Unfall. Er hat also das Kind, die Leiche, hat er ja in den Wald gebracht und in Brand gesteckt, in diesem Teppich.
Ja, aber warum hat er den Teppich nicht im Wald gelassen?
Das verstehen wir auch nicht. Das, was sein kann, ist, dass er vielleicht einen anderen Teppich, Sack, sonst irgendwas verwendet hat und hat auf diesem Teppich die Leiche, also das, was um Julia drumherum war oder auch die Kleidung von ihr, mit Benzin getränkt. Jedenfalls war da so viel Benzin noch drauf, dass da Dämpfe entstanden sind und dass das so passiert ist. Das ist auch eine Vermutung, weil auch hierzu hat er sich nicht geäußert.
Ja, kann ich nicht nachvollziehen. Achso, zur Todesursache. Meine Fragen sind jetzt alle ein bisschen durcheinander gewürfelt, was jetzt den Zeitablauf angeht, aber das ist ja, glaube ich, egal. Weißt du, was die Todesursache jetzt letztendlich war? Warum er im Jahr 2022 verstorben ist?
Nein, es gibt 2 oder 3 Zeitungsartikel darüber und die Staatsanwaltschaft hat dazu keine Angaben gemacht. Die hat also explizit in einer Pressemitteilung gesagt, sie würde zu der Todesursache keine Angaben machen.
Okay.
Da er sich zu dem Zeitpunkt aber noch in Haft befunden hat, ist es auch so, dass das halt auch Verschlusssache ist. Das ist ja Datenschutz. Ja, also ich kann jetzt auch wieder mutmaßen, dadurch, dass der ja wirklich einen Großteil seines Körpers verbrannt hat, die Haut ist das größte Organ, da ist man halt auch empfänglich für allerlei infektiöse Erkrankungen, Entzündungen, sonst irgendwas. Es kann auch genauso gut sein, dass er an der Erkältung gestorben ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Okay.
Also die Staatsanwaltschaft äußert sich dazu nicht.
Okay. Ja, dann hatte ich mir noch notiert, ich verstehe nicht, warum seine Ehefrau ihn so stark gedeckt hat, ihm sogar noch ein falsches Alibi gegeben hat. Fast so, als wäre sie selber gar nicht darüber schockiert, als wäre sie irgendwie involviert gewesen oder also hätte zumindest davon schon vorher was gewusst.
In einem Beitrag ist so ein Profiler interviewt worden und der sagte, dass es wirklich viele Menschen gibt, die mit so einer Nachricht, für die dann die komplette Welt zusammenbricht und dass die dann wirklich in so eine Art komplette Verleumdung kommen. Das kann nicht sein. Nee, das war mein Mann nicht. Sowas wird mein Mann nie machen. So nach dem Motto, und ich war sicher zu Hause. Der muss wohl auch ein bisschen ein spezieller Typ gewesen sein. Also der muss das eine oder andere Mal dem Alkohol auch ein bisschen zugeneigt gewesen sein. Jetzt kein Alkoholiker, aber schon gerne mal einen Zug um die Gemeinde gemacht haben. Dann waren auch so Sachen, dass er zum Beispiel oft zu seiner Frau gesagt hat, ja, ich fahre in den Nachbarort in die Gesangsstunde. Da war er aber dann nie. Der war dann immer in Kneipen unterwegs oder sonst irgendwas. Der war halt, ja, es war ein bisschen komischer Typ. Wie gesagt, auch bei diesem Interview, also dieses Gesicht, wie der da geguckt hat, als hätte man den gerade zu einem Lottogewinn befragt.
Ja gut, das Video habe ich jetzt nicht gesehen. Was mir jetzt aber von dir auf jeden Fall vorliegt, ist anscheinend eine Momentaufnahme genau aus diesem Interview?
Ja, aus dem Interview, ja.
Okay, dieses Foto werdet ihr jetzt auch auf Instagram sehen können. Ihr findet uns auf Instagram unter @allejahremörder mit OE geschrieben. Wenn ihr kein Instagram habt, könnt ihr das auch gerne auf unserer Homepage nachsehen. allejahremörder.de, auch mit OE geschrieben. Dort könnt ihr zwar nicht kommentieren, aber euch zumindest mal das Foto anschauen.
Ja.
Jetzt ist es ja so, wenn du Familienangehöriger bist oder Ehepartner, dann bist du ja nicht dazu verpflichtet, gegen deinen eigenen Mann auszusagen. Aber sie hat ja nun trotzdem ein falsches Alibi gegeben. Sieht es da rein rechtlich anders aus, dass sie dafür belangt werden konnte?
Hier, ich muss ganz ehrlich gestehen, und das ist jetzt wirklich mit großem Fragezeichen, ich glaube, dass die dafür dann auch nicht belangt werden kann. Ich weiß es aber nicht.
Okay.
Also da müsste ich selbst nachgucken, kann ich gerne bei der nächsten Folge nachreichen, ist kein Problem. Da will ich auch jetzt nichts Falsches sagen.
Ja, oder aber wenn ihr jetzt beispielsweise irgendwie aus dem Bereich kommt und da definitiv die richtige Antwort kennt, schreibt das auch gerne in die Kommentare unter dem Beitrag, den wir dann zu dem Fall posten. Freuen wir uns natürlich wahnsinnig, wenn wir dann noch eine Bereicherung für den Fall erhalten. Gut, dann hattest du einen Punkt erwähnt und ich weiß nicht, warum der jetzt erwähnt wurde, ob ich jetzt verpeilt habe, ob der wichtig sein könnte oder nicht. Du hattest irgendwie gemeint, er hätte ein paar Tage vorher immer wieder diese Aktienkurse abgefragt und dann nach dem Mord plötzlich nicht mehr. Was hatte das jetzt mit dem Mord zu tun?
Das ist den Ermittlern deswegen aufgefallen, weil der das wirklich über eine sehr lange Zeit mehrere Male am Tag gemacht hat und das abrupt aufgehört hat, als er einen Mord begangen hat. Die haben dann so gemeint, okay, vielleicht hat er ab da andere Probleme gehabt und hat sein alltägliches Leben dann schon ein bisschen auf die Seite schieben müssen.
Okay, gut, so ergibt es natürlich einen Sinn, aber das hattest du jetzt einfach nur so in einem einzelnen Satz stehen lassen. Nee,
weil das in den Ermittlungen halt so rausgekommen ist. Ja gut, stimmt, hätte man vielleicht noch einen Satz zu sagen können. Ja.
Gut, dann hatte ich mir noch notiert, wie sinnlos ich es empfand, dass er diesen Zitronenduft daher erklärt hat, dass er sich eine neue Bassbox einbauen lassen hat und die daher kommt, also dieser Duft, wo ich mir denke, hä, warum hat er also auch darüber gesprochen, warum das Auto so sauber ist? Ich meine, da hätte doch jeder Mensch einfach sagen können, hey, ich mag's halt gerne sauber, ich mag's, wenn es frisch duftet, oder ich bin halt ein sehr penibler Mensch. Die Wohnung oder das Haus schien ja jetzt auf dem ersten Eindruck auch sehr sauber zu sein und ordentlich. Da hätte er das eigentlich ganz normal begründen können. Warum dann halt so diese abwegige Begründung mit, ja, die Bassbox, die mal eingebaut wurde, die hatte diesen Zitronenduft.
Ja, also das habe ich auch nicht verstanden. Und das Haus war nicht nur penibel. Also dieser Keller, hat einer der Ermittler im Interview gesagt, der wäre nicht nur penibel sauber gewesen, der wäre schon fast zwanghaft sauber gewesen. Also das wäre nicht normal gewesen, wie das alles sortiert und geordnet gewesen wäre da.
Eben, von daher hätte es dann auch so zusammengepasst, wenn das Auto halt genauso penibel gereinigt ist. Ja, also hätte jetzt noch nicht mal irgendwie jetzt auffällig sein müssen, wenn er jetzt gesagt hätte, hier, ich bin generell so ein sehr ordnungswütiger Mensch und mag es halt gerne sauber.
Ja, also wie gesagt, die Begründung fand ich jetzt auch komisch. Ja, gut, aber.
Dann hatte ich mir noch notiert, wie zum Teufel dieser Privatermittler an diese ganzen Beweismittel gekommen ist. Da frage ich mich, war er dann schneller anwesend als die Polizei? Hat die Polizei das alles übersehen und er hatte diese Beweismittel erst später gesammelt? Wie konnte es dazu kommen?
Also ich persönlich kann mir es nur so vorstellen. Die haben ja den Fundort der Leiche und das war ja mitten im Wald. Wenn du von diesem Wald weggehst auf die Straße und dann nochmal 500 Meter die Straße runter, also nochmal einen halben Kilometer, im Prinzip, ich weiß nicht, ob die so weit gesucht haben. Meine Vermutung. Ich weiß nicht.
Nun muss man aber auch mal dazu sagen, in einem Waldstück, da findet sich ganz schön viel. Wie er überhaupt auf diese Idee gekommen ist, all diese Dinge dann einzusammeln und dass das dann auch tatsächlich Beweismittel waren, die Thorsten dann halt eben belastet haben. Also das ist echt ein krasser Zufall, wo wir von Zufall sprechen. Allein dieser Zufall mit diesem Blitzerfoto, dass er da tatsächlich genau. Also erstens, dass man überhaupt in diese Richtung ermittelt und sich denkt, okay, vielleicht wurde er in dem Zeitraum geblitzt.
Das wird aber häufig gemacht.
Ja?
Das wird häufig gemacht. Ja, auch bei Raubüberfällen oder sowas werden immer die Radaranlagen außenrum überprüft, ob vielleicht auch Kameras, die zum Beispiel an Tankstellen angebracht sind oder sowas, werden überprüft. Das wird öfters gemacht.
Ja, aber dass sie dann auch wirklich dadurch auf ihn gekommen sind, das ist halt echt krasser Zufall.
Und der ist noch nicht mal so schnell gefahren. Also der eine Ermittler sagte, wenn der 4 km/h langsamer gefahren wäre, 55 Stundenkilometer, wäre der noch nicht mal geblitzt worden.
Ja, stell dir mal vor, dann wäre er vielleicht niemals geschnappt worden.
Und dieser, ich muss auch noch mal ein Wort zu diesem Soko-Leiter sagen. Also das mag jetzt so rüberkommen, hier diese, ich fand halt diese Tatsache, dass der sagt, ja, nimm den hier, TV heißt Tatverdächtiger, der könnte es sein. So nach dem Motto. Das ist ein ganz, ganz bedachter und engagierter Mann gewesen. Also ich habe ein Interview mit dem gesehen. Also der hat das auf keinen Fall auf die leichte Schulter genommen. Der wollte einfach, weil das so viele Bilder waren, die diese zwei jungen Beamten da sichten mussten, der wollte die, glaube ich, einfach ein bisschen bei Laune halten und wollte denen ein bisschen Motivation geben und hat das deswegen so spaßhalber gemacht. Also ich will jetzt nicht, dass der Mann im falschen Licht, weil das ist ein unheimlich sympathischer Mann, was ich bei einem Interview gesehen habe. Total bedacht und auch unheimlich engagiert.
Ja, zum Letzten hatte ich mir noch notiert, hatte jetzt nichts direkt mit diesem Fall zu tun, aber ich empfand es trotzdem als sehr beunruhigend, dass dieser Angestellte Detlef B. Berichte über verschwundene Kinder gesammelt hat und ja auch schon als Sexualstraftäter?
Ja, Vergewaltigung.
Ja, aber hast du da zu diesem Menschen?
Nein, habe ich nicht. Die waren einigermaßen überrascht halt, aber das war ja eh, wie gesagt, ein bisschen ein komischer Vogel. Was ich zuerst schon mal toll fand, war, dass dieser Chef so reagiert hat.
Ja, finde ich auch.
Dass der gedacht hat, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Der kommt zu mir und ist überhaupt nicht gefragt worden im Prinzip. Warum soll ich hier schon Sachen bezeugen? Das fand ich schon mal gut, dass da jemand so ein bisschen mitgedacht hat und geguckt hat. Nee, wie gesagt, ich muss auch dazu sagen, die waren so fokussiert, da den Mörder zu finden. Die haben das geguckt, haben sich erst gefreut natürlich, haben da gesagt, okay, gut, der kann es wirklich nicht gewesen sein. Mhm. Und haben den dann auch relativ schnell fallen lassen und haben sich weiter auf ihre Arbeit konzentriert, dass sie den halt kriegen.
Aber dennoch finde ich es sehr beunruhigend.
Selbstverständlich.
Warum ein Mensch, der halt eben schon vorbestraft war in dieser Richtung, warum der dann solche Artikel sammelt, ist schon wirklich sehr merkwürdig und sehr auffällig. Sehr beunruhigend auf jeden Fall. Ich hoffe, dass die Polizeibeamte den dann vielleicht auch noch weiter in den Blick behalten haben. Ja, das war's zu meinen Punkten. Ich habe auch gesehen, ich habe ja eben schon über dieses eine Foto gesprochen. Also das etwas ältere Foto, was dann während des Interviews entstanden ist. Und dann habe ich noch gesehen, du hast auch noch ein zweites Bild. Ich vermute dann halt mal stark, so wie ich es jetzt deute, dass es dann wahrscheinlich direkt kurz vor der Verhandlung war.
Ja, also das ist das Bild, wo er also zur Verhandlung gebracht wurde. Mit, wie gesagt, dem Notarzt, Krankentransportwagen. Und der hat dann, wie gesagt, in diesem Rollstuhl gesessen, hat also die Kapuze ganz tief ins Gesicht gezogen gehabt, hat auch eine Sonnenbrille getragen zum Schutz vor den Blitzlichtern. Mhm. Und ja, jetzt habe ich eine Frage an dich. Was hältst du vom Urteil?
Lebenslänglich finde ich schon mal richtig. Mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld hatte ich auch gesagt. Ich finde es höchst interessant, dass die Staatsanwaltschaft sagt, naja, die Beantragung können wir uns eigentlich sparen, weil er ja ohnehin gesundheitlich bis zu seinem Lebensende eingeschränkt ist. Ich sag's mal so, irgendwie kam es für mich so rüber, weißt du, manchmal glaube ich dann doch an Karma und an Schicksal und dass die Menschen das bekommen, was sie verdient haben. Und genau das ist in diesem Fall zugetroffen.
Ich habe da zwei Meinungen zu. Die erste Meinung ist, dass es für mich eigentlich vollkommen unerheblich ist, ob der jetzt verletzt ist oder nicht. Das ist die besondere Schwere der Schuld, ist da absolut da.
Ja, das stimmt.
Ja, so. Der Grund, warum der Staatsanwalt das, glaube ich, gemacht hat und das nicht beantragt hat, ist, dass der wusste, wenn der die besondere Schwere der Schuld beantragt, wäre der nie mehr rausgekommen. Wirklich, definitiv nie mehr. Das heißt also, dass du diesen Menschen, der ja wirklich hochpflegebedürftig war, ein Leben lang in einer JVA hättest pflegen müssen. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, das ist sehr schwierig teilweise. Weil du nicht so einfach mal schnell den irgendwo hinfahren kannst oder jetzt fahren wir mal schnell ins Röntgen oder jetzt machen wir mal schnell das. Das geht im Gefängnis nicht so einfach. Auch im Zentralkrankenhaus Kassel nicht.
Okay.
Es kann sein, dass der wirklich gesagt hat, okay gut, der wird nie mehr irgendjemand was tun können. So nach dem Motto, natürlich bleibt er im Gefängnis. Mhm. Er ist ja auch nicht rausgekommen bis zu seinem Tod. Aber er wollte sich vielleicht die Option offen halten, dass wenn er zum Vollpflegefall wird, vielleicht selbst nicht mehr sich bewegen kann oder sowas oder nicht mehr bei sich ist, dass er ihn dann rausverlegen kann in ein Pflegeheim, in ein Sanatorium, sonst irgendwas. Meine Vermutung. Ich weiß nicht, ob das so ist. Das ist, wie gesagt, meine eigene Meinung.
Ja, wie stark war er denn dann tatsächlich körperlich eingeschränkt? Weil ich bin jetzt mal ehrlich, ich hatte ja eben gerade ein paar Minuten, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, selber nach Fotos nochmal geguckt gehabt. Und da sind mir auch Fotos begegnet, wo er dann auch eben gelaufen ist. Auch alles nach dem Unfall passiert. Übrigens, ihr seht jetzt nur dieses eine Bild, wo sein Gesicht komplett verdeckt ist. Es existiert auch ein Bild, da sieht man wirklich diese heftigen Brandverletzungen auch im Gesicht. Also das sieht man jetzt gar nicht auf dem zweiten Bild. Aber meine Frage wäre dann tatsächlich, wie krass war der überhaupt gesundheitlich eingeschränkt und war darauf angewiesen, von anderen gepflegt zu werden?
Ja gut, also den genauen Pflegegrad kann ich dir jetzt natürlich nicht sagen. Aber er hat dabei zumindest schon mal einen Großteil seiner Finger verloren oder auch einen Teil seiner Hände. Also sprich, ist er da auf jeden Fall eingeschränkt. Dann ist es so, wenn du großflächige Verbrennungen hast, Haut heilt ja nicht mehr so wie normale Haut. Das wird Narbengewebe. Narbengewebe hat das Problem, dass es sich nicht dehnt. Das ist ja wie Leder im Prinzip dann. Mhm. Also hast du auch, wenn du großflächige Verbrennungen hast, hast du natürlich auch entsprechende Bewegungseinschränkungen, je nachdem.
Okay. Mhm.
Plus natürlich, dass diese Narben halt auch gerne immer wieder mal aufreißen, sich aufscheuern oder so. Also da muss eine ganz penible Hautpflege betrieben werden, wenn man Verbrennungsopfer hat. Mhm. Diesen hygienischen Standard einzuhalten, ist eine Aufgabe.
Also in solchen Stellen finde ich es super, super praktisch, jemanden an meiner Seite zu haben in diesem Podcast, der auch Ahnung von der Medizin hat und der mir sowas genauer erläutern kann, weil ich hätte das Ganze jetzt erstmal selber recherchieren müssen. Wie sieht so eine Brandverletzung aus? Worin ist man eingeschränkt? Und Ja, finde ich sehr interessant. Gut, dann würde ich sagen, wenn du nichts weiteres hast, könntest du gerne ein neues Jahr für dich ziehen.
Ja, das muss ich jetzt erstmal vorbereiten. So schnell geht das hier nicht. 2009.
Bist ja weit vorangeschritten. Ja, also das Jahr hatten wir bereits viermal, aber wir haben auch schon zwei Fallvorschläge.
Ist notiert.
Super. Und trotzdem könnt ihr gerne jederzeit euren Fallvorschlag einsenden, denn wir vergessen keinen Fall. Das Ganze könnt ihr machen über Instagram, gerne per Direktnachricht. Ihr findet uns auf Instagram unter @allejahremörder oder über E-Mail an unsere E-Mail-Adresse.
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Genau, oder über das Kontaktformular unserer Homepage und unsere Homepage lautet allejahremörder.de.
Auch mit OE.
Richtig. Super, alles andere findet ihr an Informationen auch gerne nochmal in der Podcast-Beschreibung. Schaut gerne mal nach. Checkt auch gerne mal aus, ob die Kommentarfunktion mittlerweile freigeschaltet wurde. Guckt, ob Spotify ein Update hat auf eurem Handy. Würde mich ja echt mal interessieren.
Ich bin im Notfall nehmt euch Urlaub, fliegt darüber und klärt's mit denen vor Ort, dass Jasmin endlich diese Kommentarfunktion nutzen kann. Die wird unseren Podcast revolutionieren.
Herr Kollege. Ja. Wie oft haben wir in der Podcast-Folge gesagt, wir finden es voll doof, wenn man uns einen Kommentar schreibt, dass man auf Spotify nicht antworten kann. Und jetzt ist diese Funktion endlich freigeschaltet und du feierst nicht genauso hart wie ich. Bitte? Ich habe die ganze Zeit geredet. Ich werde dich muten. Nee, was hast du gesagt?
Ich habe gesagt, einige haben ja auch Glück, dass ich nicht antworten kann. So, also wir werden uns jetzt noch eine halbe Stunde darüber streiten. Solltet ihr an unseren Streits interessiert sein, dann laden wir euch herzlich ein, unseren anderen Podcast ungedingst mal zu hören. Wir sind uns nämlich des Öfteren mal nicht einig und diskutieren das dann auch immer gerne in einer kleinen Podcast-Folge mal aus.
Trotzdem haben wir uns immer noch sehr gerne.
Ja, kurzer Spoiler, meistens habe ich recht. Aber gut.
Meistens habe ich recht.
Gut, okay. Jetzt haben wir auch noch mal ein bisschen gelacht. Das soll selbstverständlich nicht irgendwie respektlos gegenüber dem Fall sein. Ganz im Gegenteil. Wir wollen euch nur versuchen, mit einem halbwegs guten Gefühl in die Woche zu entlassen. Und das machen wir auch jetzt. Wir wünschen euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.